direkt mit einem Mehrfamilienhaus starten. Was für ein Einstieg. Kann man das tun? Der Jan sagt ja und hat's getan. Ist nicht dabei geblieben. Er hat in diesem Jahr, in 2021, sein erstes Mehrfamilienhaus gekauft, aber gleich auch noch ein paar Wohnungen. Ich führe jetzt ein Interview mit ihm und hab's gerade geführt. Es war ein extrem spannendes Gespräch und im ersten Teil jetzt in diesem Video geht's eben drum, erstmal, wie hat er seine Bonität vorbereitet. Wir reden so über 50.000 Euro Eigenkapital. Er ist Angestellter. Er hat 4 Kinder, unfassbar. Nebenbei dann eben auch noch zu seinem Job die Möglichkeit gefunden, erstmal mit der Bank zu sprechen, dann ein Mehrfamilienhaus zu finden und zu erkennen, ja, das Haus hat erstmal 3,5% Mietrendite, er erkennt aber eben das Potenzial, was drin schlummert und hat es dann gekauft. Die ganze Geschichte zum Haus gibt's jetzt und im zweiten Teil geht's dann auch um weitere Wohnungen, wo sein Portfolio in Summe steht und natürlich um die große Frage, wie er das alles zeitlich denn hinbekommt. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Möchtest du nichts verpassen, zum Beispiel auch nicht den zweiten Teil dieses Gesprächs, dann abonniere am besten unseren Kanal. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Starten wir mit einem mit Sicherheit sehr spannenden Gespräch und Interview mit Jan. Hallo Jan.
Hallo Marco.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Freue mich sehr, dass wir deine Geschichte erzählen dürfen. Sie spielt hauptsächlich im Jahr 2021. Du hast 4 Immobilienprojekte begonnen. Eins davon ist ein Mehrfamilienhaus, gleich das erste. Hast dann 3 Wohnungen noch gekauft und bist im Schwarzwald, richtig?
Ja, in der Nähe, also ich bin in der Rheinsenke im Rheintal, genau.
Wo sitzt du gerade?
Also in Kappelgrafenhausen ist die Ortschaft. Das ist zwischen Freiburg und Offenburg, so von der Lage. Eigentlich ist es einfacher direkt neben dem Europapark bei Rust.
Ein Badener, kann man sagen?
Ich selber nicht, aber ich wohne im Badischen.
Okay, genau. Okay. Genau, ich sage jetzt nichts dazu als Schwabe. Ja.
Ich bin im Schwabenland groß geworden, gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und arbeite in der Schweiz. Also ja.
Ohnehin alles dabei.
Ja. Genau, so ist es.
Ja, genau. Du hast auch ein Eigenheim schon vor vielen Jahren gekauft, hast dann irgendwann gesagt, du willst Rentenlücke schließen. Jetzt, so wie sich das anhört, willst du noch ein bisschen mehr machen als Rentenlücke schließen. Wir machen es, wie ihr es auch gewohnt seid. Wir wollen jetzt dich erst ein bisschen kennenlernen und dann stellen wir diese 4 Projekte vor, einfach um so zu hören, was da für Zahlen dahinter stecken, was auch für Schwierigkeiten vielleicht gab, wo die jetzt gerade stehen. Was ich halt super spannend finde, dass die alle aus diesem aktuellen Jahr sind. Das ist immer ganz cool. Hat natürlich den Nachteil, wir können jetzt noch nicht 5 Jahre Projektentwicklung von den Objekten erzählen, aber sie sind halt sehr aktuell. Ne?
So ist es, ja.
Deshalb finde ich das auch sehr spannend. Genau, und dann müssen wir über Zeitmanagement sprechen am Ende. Du hast 4 Kinder, ich ziehe den Hut. Das ist Wahnsinn. Und bist Vollzeit angestellt, ne? Als Maschinenbauer, bist Ingenieur?
Ich bin im Vertrieb im Maschinenbau von Maschinen, die pharmazeutische Produkte herstellen und verpacken. Genau, ist ein Sondermaschinenbauer aus der Region Stuttgart und ich bin angestellt in der Schweiz im Vertriebsbüro und bin da Vollblutvertriebler.
Vollblutvertriebler, sehr gut. War ich jahrelang auch. Und hast du aber quasi einen Ingenieurshintergrund oder was hast du studiert?
Also ich habe vielleicht eine nicht ganz typische Ausbildung hinter mir. Ich habe eine Maschinenbaumechaniker-Lehre begonnen, habe dann den Kaufmann gemacht, den technischen Kaufmann dann. Und danach in der Abendschule den Fachwirt und den Betriebswirt. Das parallel zum Job dann.
Genau. Stark. Also die Kombination quasi technisches Verständnis der Sache und es dann verkaufen gehen, ist immer ganz clever, glaube ich.
Ja, das genau. Ist ganz gut.
Und der Vorstellungsgehalt bis 39 Jahre alt.
Richtig.
Und dann würde ich sagen, erzähl mal, 2014 schon ein Eigenheim gekauft und dann jetzt im Jahr 2021 beschlossen, mit Immobilien anzufangen.
Genau, 2014 haben wir gebaut, neu gebaut, ein Haus. Und letztendlich macht man sich ja ständig schon Gedanken um die Rente, auch wenn sie noch weit weg ist. Wie sorgt man vor? Wir haben das mit dem Eigenheim gemacht und ich habe dann in den letzten Jahren auch sehr viel Sondertilgung gemacht, ne? Was ging? Und trotzdem ist irgendwo, sind die Bedenken da, natürlich mit 4 Kindern und die Frau, die jetzt auch eine längere Zeit jetzt aus dem Job draußen ist, weiß man ja, dass die Rentenlücke kommt. Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich ja einige Jahre in Deutschland gearbeitet hatte, bis 2014 jetzt in der Schweiz angestellt bin und ins Schweizer Rentensystem einzahlen werde. Ich aber nicht weiß, also Stand heute würde ich da gern weiterbleiben, auch langfristig, aber ich sag mal, es ist schon auch eine Fahrerei, ein bisschen eine Belastung. Und die Frage natürlich, ob man das bis zur Rente hin machen möchte oder nicht. Und wenn ich dann wieder nach Deutschland zu meinem Wohnort irgendwann mal irgendwo eine Arbeitsstelle wechseln würde, dann hätte ich in beide Systemen am Ende nicht richtig eingezahlt, ne? Und dann klafft die Lücke nochmal größer als sonst vielleicht. Und deshalb habe ich mich seit Jahren eigentlich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, noch eine Eigentumswohnung zu kaufen. Bevor ich wusste, dass es Immocation gibt. Und dann wurde der Gedanke irgendwo konkreter. Letztes Jahr im Juli rum hatte ich auch ein bisschen Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da bin ich auf euer 10x10-Minuten-Kurs gekommen, weil ich es ein bisschen gegoogelt hatte. Und dann habe ich mir das innerhalb kürzester Zeit angeschaut gehabt und habe da ein bisschen Blut geleckt. Und dann so richtig ins Tun gekommen bin ich sag mal, im Dezember. Da davor, im November, hatte ich mich dann aber schon zur Masterclass angemeldet, im November 20. Genau, und durfte den Kurs dann auch im Februar starten, im Jahr 2021.
Lass mich mal kurz fragen, weil du noch sagtest mit Sondertilgung, mich interessiert noch so ein bisschen, du hast mit Sicherheit ein, ich sage jetzt mal, ordentliches Gehalt in dem Job, den du beschrieben hast als Vertriebler. Sondertilgung und Eigenkapitalaufbau, das hast du aus dem Gehalt heraus gemacht. Das heißt, du hast einfach eine ordentliche Sparrate, kann man sagen, und hast darauf geachtet, nicht zu viel zu verleben, oder wie kamst du zu Geld über die Jahre?
Ja, generell schon. Zum einen ist das Schweizer Gehalt natürlich nicht schlecht, auch wenn das deutsche Steuersystem entgegen dem Schweizer etwas schmerzhafter ist, aber das ist auch gut so, wie es ist. Und das ist eigentlich, ja, aus dem Gehalt kommt die Sparrate. Natürlich mit 4 Kindern, es ist natürlich auch eine finanzielle Belastung, aber ja, wir achten natürlich auch drauf, da nicht in 2 Jahren in Urlaub gehen zu müssen, gerade mit Kindern, ist eh schwierig, ja. Von dem her kommt die Sparrate so zustande, genau.
Okay, und dann hast du gesagt, ich möchte jetzt anfangen mit, ja, in diesem Jahr mit in Immobilien investieren, aus, ich sag mal, Investorenbrille, jetzt nicht aus Eigenheimbrille. Mhm. Kannst du ungefähr sagen, mit wie viel EK du in diese Idee gestartet bist? Also reden wir da 5-stellig, 6-stellig oder?
Also das waren damals, muss ich gerade überlegen, damals 50, also eben, ja. Zu Beginn
diesen Jahres. <Ja. lacht> So fühlt es sich an, ja, wenn man so viel Projekte hat.
Dann, klar, ja. 50.000 bis 60.000 Euro, hätte ich jetzt gesagt.
Okay. Ja. Und bist du dann zuerst mal zu einer Bank auch und hast dich vorgestellt oder wie?
Ja, also es begann dann eigentlich im Dezember, wo ich das erste Objekt dann wirklich mit Interesse dann auch versucht habe zu bekommen. War ganz lustig, war On-Market, Immo-Scout-Anzeige aufgepoppt. Meine Frau ist ja die Akquise-Queen bei uns. Das heißt, die durchforstet immer die Portale und schickt mir dann die Leads. Und dann muss ich natürlich rennen, wenn irgendwas Interessantes dabei ist. Ist in meinem Job als Vertriebler machbar, sich auch mal kurz auszuklinken und einen schnellen Anruf zu machen. Aber natürlich kann man das auch nicht übertreiben, ne? Also, aber ja, so war es auch in dem Fall. Sie hat mich morgens auf der Arbeit, hat mir den Lead geschickt und ich habe da angerufen, versucht beim Makler auf die Top-List zu kommen, aber obwohl gerade mal 2-3 Stunden rum waren, war ich schon irgendwie erst bei Nummer 25 oder so. habe dann aber auf jeden Fall über die Hintertür mit rausbekommen, was die Adresse war, habe der Eigentümerin einen netten Brief geschrieben und ein Glas von meiner Felsenbirnenmarmelade vor die Tür gestellt und auf einmal war ich unter den Top 3 und habe dann auch den Zuschlag bekommen. Das waren so dann auch meine ersten Bankkontakte, aber ich habe dann am Ende einen Absprung gemacht, weil es dann noch eine zweite Wohnung dazu kam, die dann von den Werten deutlich uninteressanter war und sie wollte beide zusammen verkaufen. Und ja, das hat sich dann, wäre zwar immer noch ein 5%er bei Lörrach gewesen, aber jetzt mit wenig Entwicklungspotenzial, wäre dann auch ein 5%er geblieben. Und daher habe ich dann gesagt, okay, ich starte mit was anderem. Aber da hatte ich die ersten Bankkontakte. Das war aber dann auch mit meiner Hausbank, mit der ich auch mein Haus finanziert habe. Und die sollten dann auch mich weiter begleiten bei dem ersten wirklichen Projekt im Mehrfamilienhaus. Das kam dann so zustande.
Entschuldigung, darf ich Jan einmal ganz kurz noch eine Zwischenfrage nochmal. Das war dann, ich will nur quasi die Bonitätsseite noch fertig machen. Also du hattest relativ früh die Aussage von deiner Bank, ja, wir können, ich weiß nicht, 80-100% Finanzierung uns vorstellen.
Ja.
Wahrscheinlich ein gutes Prozent Zinsen, Zweitilgung, so in dem wusstest du, das ist machbar, wenn du jetzt einen Deal hast.
Genau. Okay.
Weil das ist ja ganz wichtig zu wissen, wenn man dann auch einkaufen gehen will quasi. Ne?
Okay. Genau. So.
Genau, erzähl vom Haus und auch ein bisschen von der Gegend wahrscheinlich. Was ist das Landkreis?
Der Ortenaukreis, genau, wo so eigentlich fast alle Immobilien da sind. Also das Haus, erstmal wie ich dran kam, ich war natürlich auf der Suche nach Makler und einen Makler kannte ich aus dem Dorf hier, dem sein Sohn spielte in der gleichen Fußballmannschaft wie meiner. Und so habe ich einfach ihn mal auch angesprochen, wie es dann aussieht. Letztendlich ist er auch ein Investor, nicht nur Makler, sondern auch Investor und macht so Aufteilergeschäft auch viel. Und er hat gerade ein Haus gehabt, welches er selber nicht aufteilen wollte und wollte das schnell loshaben, weil er auch andere Objekte jetzt in der Pipeline hatte und hat dann das Ding eben, was heißt schnell gedreht, aber unaufgeteilt einfach als Entwicklungsobjekt weiterverkauft. Und ja, gerade als ich ihn angerufen hatte, war das Thema bei ihm akut. Und genau, und es war dann dieses Mehrfamilienhaus in Schuttern bei Lahr. Das ist, ich sag mal, ein kleines Dorf, vielleicht mit 2.500 Einwohner. Zalando ist direkt nebendran, also ein großes Logistikzentrum von Zalando. Lahr selber ist ein paar Kilometer weit weg, ist eine Stadt mit zwischen 30.000 und 40.000 Einwohnern.
Also es genau, hat mich auch noch, ich habe es mir gerade angeschaut, das würde mich jetzt auch noch interessieren, da quasi du sagst, dass das Dorf ist ein Satellit, der gut genug angebunden ist, weil an sich sind die Prognosen sehr gut, ne? Das habe ich gesehen, positive Bevölkerungsprognosen und so, der Landkreis ist super, klar ist ja Süddeutschland, ne? Da ist ziemlich das meiste sehr infrastrukturstark dann ja auch und so, aber hast auch ein gutes Gefühl speziell mit der Dorflage.
Ja, doch, das kann man schon sagen, ja. Also es ist zwar, es hat eine Flughafennähe, aber der Flughafen in Lahr, der ist eigentlich nur ein Hobby vom Europapark und von dem Firma Herrenknecht, die diese Tunnelbohrmaschinen baut. Mhm. Ist aber von der Eisenbahn, also gerade außerhalb von der Ortschaft, zwischen der und der nächsten, ist eine Eisenbahnhaltestelle und ja, ich denke, das passt so ganz gut.
Eisenbahn ist dann eine Regionalbahn oder?
Ja, genau, also ja. S-Bahn, ja, oder ja, einfach Regionalbahn, genau, richtig.
Also ich glaube, da muss man sich durchaus kennen, ein eigenes Bild auch machen. Also ich selber komme ja aus der Nähe von Stuttgart, aber dort auch von einem Dorf, aber das ist auch, wäre ein sehr guter Investitionsstandort.
Ja.
Da kann man zum Beispiel das S-Bahn-Netz problemlos langgehen. Bei München zieht sich das raus durch ganz, durch halb Bayern durch, ne? Wie mittlerweile München ausstrahlt und so. Also ganz anders, ein Dorf, ich sag mal, auf dem platten Land im Osten ist wahrscheinlich höchst gefährlich und problematisch aus meiner Sicht. Genau. Du weißt auch jetzt schon, dass die Mietnachfrage gut ist, oder?
Ja, ich durfte das jetzt auch gerade erleben. Also generell ist der Mietmarkt ja angespannt und doch, also gerade dort Ist jetzt so, eine Wohnung ist gerade leer geworden, oder soll man in die Richtung springen schon, oder soll man da später drüber springen?
Nö, also mich interessiert nur quasi, also wenn du schon Erfahrung in der Vermietung gemacht hast, also hattest du, weil das ist ja immer, glaube ich, interessant auch für die Community zu verstehen, also wenn ich jetzt in einem Dorf, ich sage es einfach mal auf dem Osten, im Osten auf dem platten Land, was nicht groß angebunden ist, eine Wohnung inseriere, dann kriege ich möglicherweise gar keine Anfragen und habe ein großes Leerstandsthema. Wenn ich die in München Innenstadt inseriere, logischerweise nicht. So, wie war es jetzt bei dir? Hattest du viele Anfragen? Jetzt gerade ist eine ganz besondere Phase. Man kann sich nämlich hier und jetzt, deshalb die kurze Unterbrechung, auf die Immocation Masterclass 2022 bewerben. Wer also einen der begehrten Plätze haben möchte, am besten jetzt sofort direkt auf immocation.de/masterclass bewerben. Und was passiert, Stefan, wenn man sich bewirbt?
Also erstmal, die Bewerbung dauert 2 Minuten, ne? Und dann melden wir uns und vereinbaren ein Gespräch, und in dem Gespräch erklären wir noch einmal das Programm versuchen dann eben auch, dich besser kennenzulernen und herauszufinden, ob das Programm das Richtige für dich ist. Andersherum aber auch, ob du wirklich in das Programm und zu den Teilnehmern passt, weil wir eben tatsächlich Menschen für das Programm suchen, die entschieden sind für Immobilien, die richtigen Voraussetzungen mitbringen und wirklich Bock haben, in die Umsetzung jetzt zu gehen. Jedes Mal ausverkauft quasi die Masterclass in kurzer Zeit. Deshalb, wenn das für dich interessant ist, bewirb dich am besten jetzt gleich, und alles weitere dann im persönlichen Gespräch.
Genau, immocation.de/masterclass. Wir freuen uns auf dich.
Ja, also über Nacht, es war jetzt in dem Fall eine Sondervermietung, eine WG, aber da war über Nacht, 30 Anfragen auf eBay-Kleinanzeigen.
Okay, super. Also genau, weil das ist, deswegen, Immobilien sind ja regional so unterschiedlich. Ne? Mhm. Und jetzt sind wir hier im Schwarzwald, ich konnte es aber sehen, man kann es wirklich, also nicht 100% sicher sagen, aber man kann es sehr gut an den Daten sehen. Man hat den Prognos-Rang, du bist hier irgendwo mit deinen Standorten bei Rang zwischen 100 und 150, was super ist. Ne? Man kann sehen, dass es positive Bevölkerungsprognosen gibt, und das bestätigst du quasi gerade über, ja, ich habe auch eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen, weil das ist halt entscheidend. Ne?
Okay. Ja, das ist richtig.
Gut, jetzt genau, erzähl. Eine Frage noch zum Fußball Papa quasi, zum anderen. Ja. Ich meine, du bist Vertriebler, dir wird das nicht schwerfallen. Viele Leute, glaube ich, fragen sich, wie machst du das dann? Also jetzt kennst du den, und dann sagst du, den hau ich jetzt einfach mal an und sag, du, ich würde was zur Investition kaufen, und rufst den an, oder wie?
Genau, also ich hatte ihn einfach angerufen, und wir kannten uns ja schon vorher, haben auch schon mehrfach so miteinander gesprochen, jetzt nicht über Immobilien, aber halt so. Habe ihm einfach gesagt, dass ich zur Kapitalanlage Immobilien suche, ganz einfach. Und ich habe ihn dann eigentlich eher in die Richtung gefragt, ob er irgendwelche Objekte hat, die er gerade vermakelt, und dann ging es dann ganz schnell auf die Schiene, dass natürlich erstmal gefragt, was ich suche, wo ich suche und so weiter. Und habe ihm damals eigentlich gesagt, dass ich offen bin für alles. Nicht nur Wohnungen, sondern auch Mehrfamilienhäuser. Und von der Gegend wäre das eigentlich der Bereich hier im Ortenau-Kreis gewesen, weil ich nicht so viel fahren möchte. Wenn man schon wenig Zeit hat und dann noch viel fahren muss, um irgendwelche Immobilien anzuschauen oder auch dann zu entwickeln, dann ist es natürlich besser, wenn die im näheren Umkreis sind.
Ja, wohnst du auch, glaube ich, dafür ganz günstig, das werden wir gleich noch sehen. Erzähl mal vom Haus.
Ja, also das Haus an sich ist 5- oder 6-Parteien-Haus, also weshalb ich sage oder. Also es sind im Moment 5 Wohnungen. Die Erdgeschosswohnung ist aber eigentlich ein Ladenlokal früher gewesen und eine Wohnung. Das Ladenlokal war eine Elektrowerkstatt drin oder ein Elektrofachhandel, also ein ganz kleiner, wurde dann irgendwann mal als Büro ausgewiesen. Aber im Endeffekt ist es im Moment eine 135 Quadratmeter Wohnung, die dann zusammengelegt ist. Und da wohnt auch der ursprüngliche Eigentümer drin. Von dem Haus, der wohnt da sehr günstig für, als ich es gekauft hatte, 2,50 Euro auf dem Quadratmeter.
Miete.
Das ist natürlich schon auch eine Hürde. Und es ist auch so ein Stück weit der Verkaufsgrund gewesen. Man hat mit dem ehemaligen Eigentümer so einen Deal gehabt, dass man ihn da auch leben lässt. Und er ist auch schon etwas älter, er ist schon, glaube ich, über 75 Jahre alt. Und ja, und das ist irgendwo da auch der Challenge gewesen von dem Objekt, weil es war gerade mal ein 3,5%. Also Kaufpreis von dem Haus war dann 550.000. Und die Mietrendite bei 3,5% hört sich jetzt überhaupt nicht spannend an. Aber der Quadratmeterpreis war ganz gut. Und die 3,5% hatte halt einen Grund, weil das Haus im Schnitt bei 4,50 Euro vermietet war. Und ich sag mal, normal ist so zwischen 7,50 Euro bis 8 Euro. Und wenn das saniert ist, dann irgendwie nochmal höher. Ja? Genau. Und da habe ich einfach dieses Potenzial gesehen im Haus und wollte mir aber auch viele Sachen offen lassen. Ein Buy and Hold oder dann auch ein Aufteilergeschäft irgendwo mittelfristig, ne, wenn die 3 Jahre mal rum sind oder so. Wobei das ja beim Aufteiler dann weniger wichtig gewesen wäre, die 3 Jahre. Ja, aber im Moment tendiere ich eher dazu, wirklich das langfristig zu halten und zu entwickeln. Dann auch zu sanieren dann.
Genau, erzähl mal so ein bisschen vom Entwicklungsplan und wo du gerade stehst. Ich meine, du hast es gekauft im April 2021. Genau. Wir sprechen hier jetzt im November. Also so viel kann da wahrscheinlich noch nicht passiert sein. Ja?
Nee, ist auch noch nicht. Generell, oder sollen wir erstmal über die Finanzierung sprechen? Die kam ja dann vorher. Also okay, Finanzierung war ein Thema. Meine Hausbank, die Kreissparkasse in Ottenau, die ist wohl bekannter Papiertiger. Und der Investor, der mir das Haus verkauft hat, hatte irgendwann mal auch mal gesagt, jetzt müssen wir aber hier, ne, zu Potte kommen. Und meine Hausbank wollte wieder das Dokument sehen und dann am besten noch die Baugenehmigung von Baujahr 1964 oder so. Also wollte alle möglichen Dokumente. Und dann hat der Investor mir gesagt, ich habe dir hier einen Finanzierungsvermittler. Geh doch mal auf den zu. Der macht dir das Leben einfach einfacher. Und ich hatte mit meiner Bankberaterin damals auch noch die Privatkundenberaterin, ich hatte einfach überhaupt keinen Draht zu ihr. Also ich kann mit ihr bis heute nicht. Ne? Also irgendwie passt die Chemie nicht. Und dann habe ich den Finanzierungsvermittler angerufen. Das ist ein Kerl, der ist etwas jünger als ich, also Anfang 30 hätte ich es mal geschätzt. Und total auf meiner Wellenlänge. Und er arbeitet aber auch als Finanzierungsvermittler eigentlich mit allen Banken zusammen, aber ganz im Schwerpunkt Kreissparkassen, die örtlichen hier in der Gegend. Und er kam, hat dann den Braten gerochen. Ich habe ihm auch erzählt, was ich vorhab, dass es nicht nur eine Eintagsfliege ist. Und er hat gesagt, ja, er macht mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann sozusagen. Ich habe ihm meine Painpoints gesagt, die ich da hatte. Die waren eigentlich jetzt nicht groß, aber ich wollte eine enge Sicherungszweckerklärung, dass die Schulden sich nicht miteinander vermischen, gerade auch hinsichtlich Aufteilen oder auch mal eine einzelne Wohnung abzuverkaufen von dem Haus, wollte ich da einfach haben. Dann wollte ich auch eine Sondertilgungsmöglichkeit haben über 10 Jahre, falls sich das Ding halt dann schnell dreht, dass ich weniger Strafzinsen irgendwie zahlen muss oder Vorfälligkeitsentschädigung. Genau, und dann kam er mit einem Angebot von der Sparkasse Markgräflerland ums Eck, wo er eigentlich in 5 Punkten oder in 4 Punkten besser war. Nummer 1, der Zins war ein Zehntel besser. Es waren dann 1,1 statt 1,2% Zinsen bei einer 100% Finanzierung. Also die Nebenkosten habe ich da selber finanziert bei dem Objekt. Dann hatte ich die enge Sicherungszweckerklärung, eine Sondertilgungsmöglichkeit über 10%. Über eine Laufzeit von 10 Jahren und die Bank hat signalisiert, dass sie Lust hat auf mehr mit mir. Also das war mir auch wichtig, jetzt mit einer Bank zu finanzieren, die sagt, ich mache auch noch die nächsten 3 Objekte mit dir und nicht nach dem nächsten ist Schluss.
War dir schon klar, dass du mehr machen wolltest, also offensichtlich?
Ja, also da hatte ich die Masterclass ja begonnen schon und hatte auch meine Ziele dann formuliert gehabt zu Beginn der Masterclass und ja.
Was stand da so grob?
Eigentlich im ersten Jahr 5 Einheiten, 5 Wohneinheiten, im zweiten 10, im dritten 15 und dann wollte ich meine Frau auch, also jetzt so andere Ziele außer Einheiten, meine Frau bis in 3 Jahren, wenn die dann wieder anfängt zu arbeiten oder ein bisschen was zu machen eben. Sie ist in der Modebranche zu Hause gewesen, im Einkauf. Die Modebranche ist da sehr gebeutelt, nicht schon seit eh und je mit dem Online-Versand irgendwo, sondern jetzt auch über Corona. Also sind viele Modehäuser irgendwo existenzbedroht. Und ja, mit 4 Kindern so einen flexiblen Job zu haben, sich um Immobilien irgendwo kümmern zu können, verwalten zu können, das, ja, da sehen wir sie einfach, oder da sehe ich sie einfach und sie natürlich selber auch. Sie möchte das auch und hat da Lust zu. Und deshalb jetzt auch der Immobilienaufbau, dass sie sich dann beschäftigen kann, wenn sie dann wieder mehr Zeit hat, sich, sagen wir, um sowas zu kümmern, ja.
Cool, okay. Und dann, also Finanzierung steht?
Ja, dann habe ich das Haus gekauft, war das erste Mal beim Notar, durfte mir das erste Mal vorlesen und
Warst du nervös? Also hast du Angst gehabt, einen Fehler zu machen?
Nö, eigentlich nicht. Ich sag auch, ich habe das ohne Gutachter gekauft, das Haus. Mhm. Ja? Wäre das jetzt irgendein Investor gewesen oder wäre das ein ganz normaler On-Market-Deal gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Ich hatte aber auch schon in der ersten Wohnung, die ich fast gekauft hätte, oder das Wohnungspaket, hatte ich einen Gutachter beauftragt gehabt, wo ich auch schon mal ein bisschen was lernen konnte von ihm, wo ich damals ja nicht gekauft hatte. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt ein Fachmann bin, aber ich hatte auch ein Stück weit ein Vertrauen in den Verkäufer, ich denke mal, er, ja, als Person ist er jetzt nicht die Person, die mir irgendwas verschweigen würde, ja, Mängel, die offensichtlich sind oder wo er eben Kenntnisse drüber hätte. Von dem her hatte ich da auch keine Angst, also beim Notar irgendwie was zu unterschreiben, was ich später bereuen wird.
Cool, okay, dann genau. Erzähl mal den Entwicklungsplan vom Haus. Also
ja, generell ist es so, dass ich weiß, die Heizung, die ist schon 35 oder 38 Jahre alt sogar. Aber ich weiß, in den nächsten 2 Jahren werde ich die Heizung tauschen müssen. Und da steht natürlich dann auch eine Entscheidung an, was macht man? Fossile Energie, nicht fossil, aber auch wähle ich jetzt eine Heizung, die das Haus heizt in dem Zustand, wie es jetzt ist, oder muss ich eventuell gleich einen großen Wurf machen und die Fassade dämmen und das Dach neu machen, weil das Dach ist auch Baujahr, also irgendwo fast 50, 60 Jahre alt. Das kommt auch, also es ist immer noch nicht, es tropft noch nichts rein, aber es wird über kurz oder lang kommen. Die Fenster sind auch dann, die kommen auch in den nächsten Jahren, ist jetzt nichts, dass irgendwas aus der Wand fällt, aber wird peu à peu gemacht. Die Dachfenster hat der ehemalige Eigentümer noch erneuert. Das hat er noch gemacht als Deal und auch die Balkone wurden jetzt erneuert, noch auf seine Kosten. Und im Moment ist eine Wohnung leer geworden, da lasse ich auch jetzt die Fenster erneuern. Jetzt werde ich aber einen Energieberater kontaktieren, weil es gibt ja gerade so viele Förderprogramme und so weiter, wo ich mich jetzt auch erstmal noch ein Stück weit orientieren muss, wann mache ich was. Wenn ich natürlich jetzt zu viel mache, falle ich unter die 15% Grenze, wo ich dann nicht abschreiben darf, nicht sofort als Aufwand geltend machen darf, sondern ich muss abschreiben. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt schon was mache, will ich es ja auch richtig machen und nach Möglichkeit auch noch die ganzen Förderungen mitnehmen, die es da für jede Wohneinheit irgendwo auch gibt, wenn man energetisch dann saniert. Ja, und dieses Bild, das folgt jetzt im Gespräch mit dem Energieberater.
Okay, das heißt also, ich will jetzt, wenn wir jetzt mal ganz high level, dann hast du mit Quadratmeterkaufpreis, so wie du das vorher gesagt hast, mit 1500 und wenn man mal sagt, der Markt könnte bei 2,7 oder so sein, was der Durchschnitt für den Standort wäre, habe ich zumindest online so gesehen.
Ja, also für das Haus in dem Alter war es, zumindest wo ich es gekauft hatte, mittlerweile hat sich es ja auch vielleicht schon wieder geändert, war es bei 2,2.
Okay, ja. Also ich will auf den Punkt hinaus, also 500 Euro pro Quadratmeter hast du auf jeden Fall Platz, um über die Zeit reinzustecken und ja, du hast immer noch gut eingekauft, wahrscheinlich hast du viel mehr Platz dann und du entwickelst ja den Wert des Hauses. Also das ist jetzt so, wie wirst du da die Bank nehmen oder wirst du aus Eigenmitteln erstmal die Sanierung machen?
Ja, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Also Eigenmittel an mein momentan heiliges Eigenkapital will ich jetzt mal nicht dran. Falls ich das ein oder andere Fix und Flip jetzt noch mache oder auch eine der Wohnungen wieder verkauft, die ich jetzt gekauft habe, würde ich da eher die Mittel rausnehmen. Ja? Also jetzt nicht direkt und sofort auch. Ne? Ja. Ich hatte auch nicht nur 550, sondern 575 einfach die Heizung noch mit einkalkuliert beim Kauf. Die habe ich auch mitfinanziert. Okay. Genau.
Ja. Ja, cool. Also also Heizung, neuer Heizkessel, oder? Kommt rein, also keine Rohre und so. Das würde wahrscheinlich sehr viel teurer
sein. Ich sag mal, das ist richtig. Also jetzt ist mal nur die Heizung eingeplant gewesen. Ich weiß aber auch, dass natürlich die Wasserleitungen und so weiter, das wird kommen und ich muss es sind zwei Stränge im Haus. Ich werde das machen müssen über kurz oder lang. Aber da habe ich jetzt auch Zeit. Das ist nicht akut, es sind auch keine Wasserschäden im Haus oder so, wo mich jetzt dazu hindrücken würden, das sofort machen zu müssen. Daher, das letzte halbe Jahr war eher Thema Mietanpassung, Mietentwicklung. Die Mieter waren eigentlich auch alle sehr einsichtig. Jetzt mit der leer werdenden Wohnung konnte ich auch die Miete deutlich steigern. Da habe ich jetzt eine WG, mache ich da rein. Das ist auch eine ganz, ganz lustige Story. Angegeben war das Haus mit 360 Quadratmeter. Da war aber ein Zimmer, was im Dachgeschoss zwischen zwei Wohnungen war. Das war irgendwie früher mal eine Abstellkammer und wurde dann irgendwann mal als Zimmer umdeklariert und gehörte zu der Wohnung drunter. Die stand aber leer. Und eigentlich waren es dann nochmal 10 Quadratmeter mehr. Ist ja auch nicht so schlecht, dann sind es 370 Quadratmeter. Und im Zuge der Mietgespräche von der Mietanpassung hatte ich mit der Mieterin im Obergeschoss gesprochen, ob sie denn das Zimmer noch braucht und habe ihr die Mietanpassung dann 80 Euro geringer ausfallen lassen. Also ich wollte die Wohnung oder das Zimmer von die Wohnung von ihr von 600 auf, also warm, das Haus hat Warmmieten. Das hat noch auch noch keine wirkliche Zähler. Ne? Das Haus hat Warmmieten und die Warmmiete war 600 Euro und ich wollte sie auf 720 anheben. Habe ihr dann die Option gegeben, sie nur auf 660 anzuheben und dafür das Zimmer zu bekommen.
Wie hast du denn die Gespräche geführt? Also jetzt ist, du hast jetzt hier 20%, das ist ja die Erhöhung, die man machen kann, wenn man eben unter Markt vermietet ist. Du sagst, das Haus war massiv unter Markt vermietet. Wie bist du die Gespräche angegangen? Also
eigentlich ja sehr offen. Ich habe offen mit den Leuten gesprochen, dass das Haus zum einen mal viel Geld gekostet hat und sie ja wissen, dass in das Haus nichts reingesteckt wurde in den letzten 10, 15 Jahren und sie auch gesehen hat, dass ich mich um das Haus kümmere. Also seit Notartermin habe ich den alten Besitzer noch dazu gebracht, die zwei Balkone zu erneuern. Da waren Holzvertäfelungen dran, die sind teilweise runtergefallen. Und auch die Dachfenster, also das heißt, ich habe für das Obergeschoss die Balkone gehabt, für das Dach, die Dachgeschoss, die Dachfenster, die erneuert wurden. Und es gab natürlich den Mietern das Signal, ich will nicht nur irgendwie Mieter erhöhen und das Möglichste rausholen, sondern auch langfristig das Haus aufwerten und auch schöner machen und ja, einfach auch ein besseres Wohnklima in dem Haus zu haben. Und daher waren sie mir eigentlich gegenüber sehr offen gestellt und haben eigentlich auch alle gesagt, dass sie damit auch gerechnet haben. Ja? Weil die Mieten, die wurden über die Jahre nicht angepasst. Also keiner von den Mieten wurde die waren jetzt alle unterschiedlich lang drin, aber es wurde keiner angepasst
bisher. Was hast du gesagt, im Schnitt war das für 4,50 Euro oder was?
4,50 Euro, Kaltmiete, also ja, Kaltmiete. Ja, 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 ja. Ja.
Also ich finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, ganz wichtig. Wir machen den ja ganz oft, aber das ist, glaube ich, für viele, die eben das noch nicht gemacht haben, von außen immer nicht so richtig vorstellbar. Also es geht nicht darum, eine Immobilie, die eh schon, sage ich mal, normal oder teuer vermietet ist, zu kaufen und dann einfach mal den Brief loszuschicken, dass man jetzt 20% erhöht. A, geht das gar nicht rechtlich durch, wenn es drauf ankommt. Und B, ist nicht das, was für Verständnis sorgt. Was aber der Regelfall ist das, was du beschreibst, man kauft Immobilien günstiger ein, weil sie in einem auch technisch schlechten Zustand sind oder generell im schlechten Zustand und weil die Mieten sehr unterentwickelt sind. Und was dann Also geschätzt, in mindestens 80, eher 90% der Fälle, in denen man dann mit Mietern spricht, passiert ist, dass ein großes Verständnis entgegenkommt. Die wissen ja ganz genau, wenn sie zur Hälfte der marktüblichen Miete wohnen, und die wissen auch ganz genau, dass das daherkommt, dass das Haus in so einem schlechten Zustand ist. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die sagen, nee, ich will aber weiter für, ich sage jetzt einmal mal Beispiel, 4,50 Euro wohnen in einem runtergewirtschafteten Haus. Und selbst die haben dann Verständnis, wenn man sagt, sorry, wir wollen das Haus aber langsam mal sanieren, weil irgendwann kriegen wir ein Problem. Ja. Oder es gibt die, und das sind die allermeisten, die sich freuen und sagen, wunderbar, ich freue mich, wenn das Haus aufgewertet wird, und geht dann auch beispielsweise die 20% mit.
Ja, wie du auch gerade gesagt hast, im Gespräch. Und das Wichtige ist, denke ich mal, dass man das Gespräch sucht, direkte Gespräch mit den Mietern und nicht einen blauen Brief schickt oder was auch immer für einen Brief. Ja, also ja, der Ton macht die Musik am Ende. Und so bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Also das jetzt mit der Neuvermietung bin ich bei 5,1% Mietrendite. Also es ist ein Riesensprung gewesen jetzt innerhalb von dem letzten halben Jahr, aber der Trick lag auch in der Neuvermietung, weil jetzt hatte ich ja das separate Zimmer als Nachbarzimmer zu der Dachgeschosswohnung. Das war auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung und die war so geschnitten, dass Küche und Essbereich, ich sag mal, ein Zimmer ist oder halt Küche mit Essbereich vorhanden ist und dann zwei separate Zimmer. Und ein drittes Zimmer, das vom Hausflur aus begehbar ist. Und die zwei Zimmer sind jetzt vermietet, die in der Wohnung sind. Das dritte wird jetzt in Kürze, werde ich den Mietvertrag unterschreiben. Und da habe ich dann sehr schnell die Rendite jetzt vom gesamten Haus hochbekommen. Obwohl der ehemalige Eigentümer im Erdgeschoss immer noch für jetzt 2,95 Euro auf dem Quadratmeter inklusive Garage und Stellplatz dort wohnt. Also mir ist es auch wichtig, weiterhin zu den anderen Parteien und auch gerade dem älteren Herr im Erdgeschoss da fair zu bleiben und jetzt auch nicht da drastisch zu übertreiben, ne?
Ja, da, so wie ich es verstanden habe, gibt es ja auch das Versprechen, dass der dort wohnen bleiben soll und kann, was ja so genau rechtlich so ist, aber genau. dass er dann auch logischerweise einfach mit kleinen Mietanpassungen rechnen muss, von diesem niedrigen Niveau kommend, genau. Aber du kannst jetzt keinen, das ist dir offensichtlich klar, aber du kannst jetzt keinen Case bauen, wo du sagst, ich gehe davon aus, in 3 Jahren habe ich die Wohnung neu vermietet auf Marktmiete. Das kann sehr lange dauern. Ne?
Also was er mir signalisiert hat, ich meine, die 135 Quadratmeter sind ja auch für ihn, er muss ja auch, ich sag mal, bewirtschaften und sei es nur putzen oder wie auch immer. Über kurz oder lang kann man auch drüber oder sich überlegen, das aufzuteilen, zwei Wohnungen rauszumachen, in dem Zug dann den einen Hausstrang vielleicht zu erneuern und dann den anderen. Aber das ist für mich eigentlich noch in weiter Ferne, weil ich die 15%-Grenze dann auf jeden Fall reißen werde. Und daher schiebe ich das noch 2-3 Jahre vor mich her.
Ja, genau. Also man muss ja auch immer gucken, so Entwicklungssachen übers Knie zu brechen, muss ja überhaupt nicht sein, ne? Ja, wenn du langfristig denkst. Was ist denn bei einer also ich habe jetzt ausgerechnet, du müsstest irgendwie gekommen sein von 18.000, 19.000 Euro jährlichen Mieteinnahmen. Du dürftest jetzt so auf 25 ungefähr sein, ganz grob, wenn ich jetzt mal sage, 5% von 55, genau, was du gesagt hast. Was wäre denn, wenn das heute zur Marktmiete vermietet wäre? Also was kann man als Ziel?
Das waren, soweit ich weiß, 29. Also,
rechnen wir mal. Was sagst du pro Quadratmeter Marktmiete?
7,50 Euro hatte ich gerechnet.
Wie viel Quadratmeter?
370 dann.
Ja, dann hast du im Monat 2.700 mal 12, 33. Also nach aktueller, ist klar, dass das jetzt nicht funktioniert, ne? Und dass du dafür auch in dieses Haus noch dann ordentlich investieren musst. Aber quasi dein mittellangfristiges Ziel, wenn die Mieten auf dem heutigen Niveau quasi bleiben werden, die werden ja auch mindestens mal mit der Inflation steigen, aber hast du quasi 33.000 Zielmiete.
Ja.
Du baust, oder gehe ich mal von aus zumindest, hoffe ich, du baust Rücklagen auf. Also jetzt hast du
Natürlich.
Das sind 5%er. Du wirst jetzt nicht, die Bankrate dürfte dann, hast du vorhin gesagt, ungefähr 3%, 3,5% sein, sowas?
Also ich habe 1.485 Euro Bankrate.
Warte, können wir ja auch mal rechnen, wenn du jetzt, also Stand heute... Also
2% Tilgung und 1,1 Zins, so
weit. Gut, dann, okay, dann rechnen wir es, dann ja, rechnen wir es so rum. Du hast jetzt einen guten 5%er aktuell auf den Kaufpreis und hast, was hast du gesagt, 3,1% Bankrate. So, das heißt, mal theoretisch bleiben jetzt erstmal auf deinem Konto 2% vom Kaufpreis jedes Jahr übrig, ne? Also in der, wenn das jetzt so bleiben würde. Das heißt, da wären, würden jedes Jahr gute 11.000 Euro, gute 10.000 Euro, sagen wir mal, bleiben übrig. So, die nimmst du aber, zahlst du eine Verwaltung?
Ja, die habe ich mit übernommen, habe ich jetzt auch verlängert. Das sind 170 Euro im Monat.
Ne? Ja,
für 6 Jahre. Also es ist schon... Ja, ist schon auch, ich habe ein bisschen gehadert jetzt, weil es läuft nicht ganz so flüssig, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe die Mietanpassung eh selber machen müssen und viele Sachen muss ich selber machen. Der Herr, der unten im Erdgeschoss wohnt, der ist auch der Hausmeister und macht eigentlich alles fast direkt mit mir. Ich habe nur den Vertrag bis Ende nächstes Jahr abgeschlossen. Ich muss mit denen jetzt mal sprechen, ob ich das auch kündigen kann. Ja, außerordentlich, weil zum einen mal sind sie ein bisschen behäbig, sage ich jetzt mal. Es kommt alles auch nur auf Anfrage, bin ich nicht ganz happy mit. Ich will es ja auch selber lernen, mal sowas zu machen. Ich habe einfach der Einfachheit halber das weiterlaufen lassen vom Voreigentümer.
Ja. Zeige mir die Verwaltung, wo es von Anfang an flüssig läuft. Das habe ich also auch noch nicht erlebt. Und aber das Gute ist, wenn man sich mit der Zeit aneinander gewöhnt, glaube ich, kriegt man es ganz gut hin. Oder irgendwann muss man eine andere Verwaltung nehmen, wenn es gar nicht
funktioniert. Ich weiß, dass über kurz oder lang werde ich eine brauchen, einfach mit dem Wachstum. Allein die Briefe, wenn man mal eine Woche im Urlaub ist, dann hat man auf einmal Briefberge jetzt, die da eintrudeln, bis die abgearbeitet sind. Das dauert dann auch seine Zeit. Genau.
Rücklagen?
Rücklagen, ja. Also ich ziehe nichts raus aus dem Haus. Theoretisch laut dem Immocation-Kalkulationstool habe ich jetzt dann einen Cashflow im Positiven von 120 Euro. Aber ich lasse natürlich alles drin und ich rechne auch mit 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr als Rücklage hatte ich jetzt mal, so komme ich auf den Cashflow.
Machen wir auch so, ja.
Aber letztendlich, ich lasse alles drin. Ich will auch da im Moment nichts rausziehen und ein bisschen auch die Erfahrung sammeln, wie viel Investitionen muss ich dann laufend in das Haus reinstecken. Wie entwickeln sich, da jetzt da Warmmieten sind, wie entwickeln sich Energiepreise? Das ist jetzt wieder ein Nachteil von der Warmmiete natürlich. Aber ja, am Ende ist, wie es ist, ja.
Also du hast, wir machen es ja auch so, wir machen auch 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Da muss man sagen, das ist jetzt auch, das ist schon gut, aber nicht unendlich fett. Und das ist für ein Haus, das in einem ordentlichen Zustand startet. Das heißt, man kann mal ganz grob bei dir annehmen, das würde nicht reichen, um einen Sanierungsrückstand aufzuholen, den du sagst, den du hast. Ne? Also du wirst in irgendeiner Form Geld extern zuführen müssen, entweder mit der Bank oder aus eigenen Mitteln in den nächsten Jahren, um, sagen wir mal, auf deine 8, 9 Euro Miete zu kommen, ist das mit Sicherheit nötig. Aber das, kannst du ja gemütlich angehen und vor allem ist, diese Immobilien entwickeln sich ja über die Zeit, dann wird das ja alles noch entspannter und immer besser. Ne? Dann ist eben nochmal eine Wohnung in die Neuvermietung gegangen, hat ein bisschen eine Erhöhung bekommen. Du hast eben schon ein bisschen Rücklagen aufgebaut, die Mieten steigen. Zumindest mal mit der Inflation, davon darf man, glaube ich, auf jeden Fall ausgehen weiter. Du hast wahrscheinlich keine Sorge vor Mietregulierung, oder? Das ist jetzt kein Standort. Nee.
Also man muss schon sagen, dass hier auch teilweise Ortschaften, also selbst in dem Dorf, wo ich wohne, das sind 2.500, aufgrund vom Europapark gilt es als angespannte Lage und hier gilt auch die Mietpreisbremse, aber dort in dem Ort, in der Ortschaft nicht.
Ja, okay.
Also mein Ansinnen ist dann entsprechend einvernehmlich Erhöhung durchzuführen und nicht über andere.
Ja, also ich meine, jetzt während wir hier sprechen, wissen wir noch nicht, was letztendlich im Koalitionsvertrag der Ampel steht. Das Sondierungspapier lässt Positives hoffen. Dort steht, dass es keine neuen Instrumente gibt. Wir müssen alle davon ausgehen, dass die Mietpreisbremse verlängert wird. Das würde ich zumindest tun. Das bedeutet ja aber in der Neuvermietung nicht 10% über ortsübliche Vergleichsmiete. Du hättest ja schon einen massiven Entwicklungssprung, wärst du jetzt auf der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ja. Zumindest mal von aus. Ne?
Ja.
Du kannst, also selbst wenn es irgendetwas doch überraschenderweise ein radikaleres Instrument noch geben sollte, würde ich mal glauben, dass das Risiko beherrschbar ist, weil das kommt dann eher in Stuttgart, München und Frankfurt und Berlin. Aber dass man Mieten absenken muss oder so, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube sogar, dass das nicht legal wäre, sowas einzuführen. Ja. Aber gut, das ist auch Spekulation. Dann lass uns mal weitergehen. Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Gefühl, wo das Haus steht. Du hast dich offensichtlich so gut damit gefühlt, dass du gleich gesagt hast, weiterschauen, beziehungsweise zu deiner Frau gesagt hast, schau weiter und schick mich zu den Wohnungen, weil es sind noch 3 weitere dann, ich glaube im Juni noch eine und im August noch 2, ne?
Genau, richtig. Also es sind eigentlich 4, weil die im August, das ist ein Wohnungspaket gewesen. Es waren 2 Grundbücher, die zusammengelegt wurden dann. Aber erstmal kommt die zweite. Das ist eine Wohnung in Lahr, eine 35 Quadratmeter Wohnung in einem Haus, das von 1930 ist und vor, ich sag mal, 20 Jahren oder Ende 90er Jahren, ja, mal kernsaniert wurde. Wie bin ich da drüber gekommen? Das ist so ein Stück weit auch vielleicht dem geschuldet, dass man, wenn man wenig Zeit für die Akquise hat oder ich sag mal nicht die Zeit, sofort zu reagieren, sollte man sich Wege suchen, nicht der Schnellste sein zu müssen. Ja, das muss man halt bei ImmoScout und bei ImmoWelt. Es gibt aber auch Portale, wo sich nicht so viele Leute hin verirren.
Die da wären?
Zum Beispiel 1A-Immobilien.
Okay.
Oder es gibt auch Suchmaschinen, also wie SyncImmo, aber am Ende ist SyncImmo jetzt schon sehr bekannt vielleicht. Es gibt auch andere, Nestoria oder wie sie alle heißen. Und wenn man dann dort ist und beharrlich schaut, dann findet man auch mal Inserate von diesen Nischenportalen.
Geiler Tipp.
Und das war so ein Stück weit, wo wir eigentlich alle 3 Wohnungen drüber bekommen haben.
Okay, cool. Dann lass uns ein bisschen zusammenfassen jetzt, dass wir ein bisschen vorankommen, weil ich möchte mit dir auch noch über Zeitmanagement, dein Portfolio in Summe und so sprechen, was dies Jahr entstanden ist. Also was du vorher zugeschickt hattest, das ist jetzt eine Wohnung, die hast für 70.000 Euro gekauft, für 2.000 auf dem Quadratmeter. Die wird aber vielleicht schon ein bisschen mehr wert sein.
Richtig. In Lahr, ich würde jetzt nicht sagen beste Lage, aber Top-Lage hinsichtlich Einkaufsmöglichkeiten, Anbindung, Bus direkt vor der Tür, Bushaltestelle. Da aufgrund der kleinen Wohnung, ich würde da sicher 120.000 Euro heute für bekommen.
Wow, okay.
Und habe in die Renovierung und Möblierung, also die ist jetzt möbliert vermietet, für eine Kaltmiete von 500 Euro. Die
sauber?
Ja, ist jetzt über 8% Mietrendite, wo die jetzt macht. War natürlich auch ein Aufwand, das zu möblieren. Das habe ich jetzt auch noch ein paar Mal hinter mich gebracht, diese Möblierung. Und
wer wohnt da? Also ist das dann jemand, der vom Berufswegen ein paar Monate da ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Hatte ich jetzt so gedacht, ist jemand, der frisch getrennt ist.
Ja.
Genau. Und dann halt über Hals über Kopf sozusagen ausziehen musste.
Ja.
Es gibt auch eine Hochschule in Lahr, wo typischerweise Lehrer mit Jahresanstellung oder so, also hat man ja viele mögliche Interessensgruppen.
Lass mir eine Sache rausgreifen. Du hast die zu 122% finanziert. Ich sehe schon die Kommentare, die jetzt eintrudeln.
Ja, am Ende muss man ja auch sehen, es ging wieder über den Finanzierungsvermittler und der hat gesagt, also 70.000 Euro, wir sollten schon in Richtung 100 kommen irgendwo.
Ja,
also
Volumen machen,
er hat es auch entspannt gesehen. Er hat gesagt, die Bank macht Abschläge im Zins, wenn man halt unter 100 ist. Ja. Dann brauchen die halt ein gewisses Schmerzensgeld irgendwie obendrauf.
Ja, ja.
Und klar, ist jetzt eine kleine Summe, ja. Also, und ich hatte dann gesagt, gut, wenn die Bank das mitmacht, dann spare ich mir das Eigenkapital. Ich hab's ja, ich hätte es ja auch gehabt und mache das dann einfach so.
Genau, da glaube ich, muss man gleich beim Portfolio und Summe nochmal drüber sprechen. Jetzt führt das dazu, dass du bei 500 Euro Mieteinnahmen 250 Euro Bankrate hast. Das ist natürlich sensationell, liegt auch an der Möblierung, aber du musst dir natürlich wahrscheinlich einfach bewusst sein, was du da tust, ne? Also du hast halt im Moment noch Schulden, die möglicherweise noch nicht den Marktwert reflektieren, sondern drüber sind, könnte
das
sein.
Ne? Das würde ich so nicht sagen, weil das eigentlich ein sehr guter Preis war. Also ich würde die Wohnung, wenn ich es heute inserieren würde, für 120.000 Euro inserieren. Und wenn es dann für 110 weggeht, wenn ich wenn ich 85.000 Euro jetzt aufgenommen habe, ist das allemal. Da bin ich sowas von entspannt, schlafe ich da.
Ja, nee, sehr gut. Ich finde es ganz wichtig, den Unterschied. Das ist also ein Investor, glaube ich, versucht, so wenig Eigenkapital, wie es irgendwie geht, einzusetzen. Ja.
Ich will
nur die Anmerkung machen. Jemand, weil wir auch immer sagen, seid bitte vorsichtig mit den über 100%. Es gibt einfach viele Leute, die gucken zwei Videos, schreiben uns dann, ich habe 2.000 Euro Netto-Einkommen und kein Eigenkapital, kriege ich von der Bank 120%, damit ich starten kann. Das würde ich bitte auf gar keinen Fall tun, sondern wirklich, wirklich abwägen. Dann aber natürlich, Eigenkapital ist das scheueste Reh von allem und der Investor, der wachsen will, der du ganz offensichtlich bist, der kann sich dann natürlich solche Instrumente bedienen.
Ja, ich hatte beim ersten Objekt, das ja deutlich größer war, da hatte ich ja die Nebenkosten dann mit selber bezahlt und es gab der Bank dann auch ein Signal, dass ich daran glaube und nicht nur der Bank ihr Geld will und mein eigenes nicht einsetzen. Also, ja.
Was wäre das ohne Möblierung, glaubst du? Jetzt sagst du irgendwie 8%, was wäre das ohne Möblierung dann? 6 oder?
Ja, 6. Okay. Genau. Ja.
Das Geschenk. Okay. Okay, dann direkt nächste Wohnung.
Die nächste Wohnung, also waren eigentlich zwei Wohnungen, die dann mehr oder weniger zeitgleich stattgefunden haben. Das war die Wohnung in St. Georgen. Auch wieder so eine Nischenwohnung. Das war in dem Fall von 1A Immobilien. Ich glaube, das ist von der Usability das gräuslichste Immobilienportal, was ich jemals hatte. Wo das Inserat eigentlich nur eine von Hand gezeichnete Skizze von der Wohnung war.
Ja.
41 Quadratmeter für sage und schreibe 35.000 Euro. In einem Haus auch irgendwie Baujahr Mitte 50er Jahre, 50er bis 60er Jahre. Also für 800 irgendwas Euro den Quadratmeter. Und ich hab mich dann sofort bei dem Verkäufer gemeldet. Und es war dann ohne Makler, Privatinserat. Hab mit ihm natürlich so schnell wie möglich versucht, einen Besichtigungstermin auszumachen und habe ihm auch gesagt, dass ich die Wohnung unbedingt haben möchte. Hatte dann aber auch gar nicht so das Gefühl, dass da ihn schon jemand anders kontaktiert hätte. Und ich hatte ihn dann ein paar Tage später nochmal angerufen, weil ich dann Bedenken hatte, vielleicht ist noch jemand anders da gewesen, hat ihm mehr geboten oder war grundentspannt und das war echt easy.
Weißt du warum?
Nee, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass er es damals als Steuersparimmobilie gekauft hatte. Also so ein Steuersparmodell. Den Grundbuchauszug, den er mir damals geschickt hatte, soweit ich das in Erinnerung hatte, also hat er mir jetzt auch nicht viel teurer verkauft, wie er es damals gekauft hatte.
Weißt du, warum es keine anderen Interessenten gab?
Nee, ich bis zum Notartermin habe ich immer nur gehofft und gebetet, dass das Ding glatt geht und dass mir das keiner wegschnappt. Und da wollte ich dann auch nicht fragen, wie der Andrang ist und so weiter. Und warum er so günstig verkauft. Das war ja noch lustig. Die die vom Notar, also ich habe dann den Notar gewählt in Lahr, die hat mich dann angerufen, ja, ob sie mal mit dem Verkäufer sprechen darf. Sie will sicher gehen, dass da keine versteckte Schenkung hintersteht. Und ich, bloß nicht. Also ich habe ihr dann gesagt, ja, also da ist ein Sanierungsstau im Haus und hin und her und tralala, deshalb ist der Quadratmeterpreis so günstig. Und ich hatte echt bis zum Schluss Angst, dass mir selbst der Notar dann noch den Deal kaputt macht. Ja, also ich weiß es bis heute nicht, warum es so günstig verkauft wurde. Klar, es gibt Abschläge irgendwo in der Wohnung. Das Haus ist jetzt nicht im allerbesten Zustand, aber auch jetzt bei Weitem nicht, dass irgendwie, dass man da auf 800 Euro oder 850 Euro den Quadratmeter da runter müsst. Zumal die Wohnung hat auch noch, mit der Wohnung habe ich auch noch 3.000 Euro Rücklagen. Also das Haus hat 50.000 Euro Rücklagen im Moment. Also was jetzt mal nicht so schlecht ist, wenn von 35.000 jetzt auch nur 3.000 Rücklagen sind, die man ja zusätzlich noch im Sparschrumpf hat.
Genau, du hast hier noch aufgeschrieben, es steht ein bisschen was an, ne? Sanierung im Haus stehen an, Dach genau. Und Fassade. Und es hat, dann muss man schon sagen, nur 50.000 Euro Rücklagen. Gehst du von einer Sonderumlage aus?
Ja, möglicherweise schon, aber ich kann mir auch vorstellen, weil es auch viele Investoren sind, dass erst das Dach kommt und dann die Fassade irgendwo später. Es ist auch eine ziemlich, ziemlich hohe Sparrate dort. Ich glaube, ich habe Rücklagen von 60 Euro, was tendenziell schon, also wenn ich es in den Rechner eingebe von euch, dann sagt er mir, ich soll für meine Wohnung minus 6 Euro irgendwie veranschlagen, weil die Umlagen einfach der Sparschrumpf im Haus da, ja, die sparen da ziemlich hoch, die Sparrate ist ziemlich hoch. Daher ist die Wohnung an sich, die hatte ja eine Kaltmiete von 235, das ist ja, glaube ich, über 8% gewesen. Wenn man es aber eingibt mit der Belastung aus der Rücklage, ist es eigentlich immer noch Cashflow negativ gewesen. Ja?
Durch quasi das hohe Hausgeld, in dem die Rücklage enthalten ist.
Genau, und natürlich auch die WEG, die Verwaltung, die will da auch Geld natürlich für die WEG-Verwaltung und dann summiert sich das am Ende.
Ja. Also das finde ich ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, der Leute abgeschreckt hat, dass da möglicherweise ein Sanierungsstau ist, für den nicht genug Rücklagen da ist, dass es ein fettes, fettes Hausgeld gibt. Aber ich weiß es nicht, aber auf...
Ja. Es war nicht ersichtlich. Also man hat natürlich von außen gesehen, dass das Haus nichts Neueste ist, aber dass jetzt das Dach angefragt wurde, das habe ich erst zum Notartermin, wo ich jetzt das aktuelle Wohneigentümergemeinschaft, wo ich das Protokoll erhalten hatte, da stand es auf einmal drin, dass die Hausverwaltung den Auftrag hat, diese Angebote einzuholen.
Ja, ja.
Oh. Und vielleicht hat der Verkäufer das schon gewusst und hat es ein Stück weit mit eingepreist. Also deshalb vielleicht auch den niedrigen Verkaufspreis. Aber selbst, ich sag mal, das Dach, das ist sehr einfach gehalten. Da wohnt niemand drin. Das ist ein normaler Dachspeicher, der da oben drin ist. Das heißt, wenn man das saniert, dann ist halt das Dach zu machen und keine Gauben und keine Fenster und so weiter. Das Dach ist auch ziemlich einfach. Das heißt, es wird da nicht irgendwie exorbitant teuer werden dann auch.
Na, das, ich will nur rausarbeiten, also das kann man jetzt das logischerweise sowieso ich nicht im Detail beurteilen. Du kannst es natürlich sehr viel besser beurteilen, was das Haus von Zustand hat, aber auch stößt logischerweise auch an die Grenzen, so ein Haus dann am Ende wirklich zu beurteilen. Aber jetzt, wenn man sich die Zahlen mal auf der Zunge, wir haben das in Price Hubble bei uns eingegeben und geguckt, was wäre jetzt eine solche Wohnung wert in einem normalen Zustand. Da kommt raus 93.000 Euro, dein Kaufpreis ist 35.000 Euro. Ja. Das ist halt signifikant. Und jetzt logischerweise ist das nicht, dass man jetzt sagen kann, du hast hier 60.000 Euro Einkaufsgewinn gemacht. Das nicht, weil das in einem schlechteren Zustand ist. Aber das ist eben genau, finde ich, Investoren denke, zu wissen, okay, also 60.000 Euro Sonderumlage auf eine Wohnung, weiß nicht, ob es das jemals schon gegeben hat. Also bestimmt, es gibt alles, aber das, also da könnte viel kommen, ne? Bis du hier dann tatsächlich einen schlechten Deal gemacht hättest. Und sowieso jetzt mit der hohen Mietrendite, jetzt sagst du, jetzt bist du gerade Cashflow-neutral.
Ja, so knapp negativ.
Wegen dem hohen Hausgeld.
Vielleicht noch mal kurz ausholen. das, wie ich die Wohnung gekauft und das Haus gekauft habe, das stand ja auch noch an. Ich hatte da ein, jetzt springe ich nochmal kurz zurück auf das Mehrfamilienhaus. Da war die Frage, wer kauft? Ich bin, ich arbeite in der Schweiz und meine Frau arbeitet im Moment nicht. Wir haben das jetzt so gemacht, dass ich, dass wir uns getrennt veranlagen. Und meine Frau hat somit kein Einkommen. Und ich habe letztendlich den Spitzensteuersatz. Aber meine Frau kann bei null anfangen. Ja? Das heißt, sie hat keine Einnahmen. Und als die Entscheidung dann anfing, wer kauft das Mehrfamilienhaus, haben wir mit Martin Richter dann im Rahmen der Masterclass ein Einzelcoaching gehabt. Und wir sind dann auf eine GbR zu null gekommen. Das heißt, meine Frau hält die 100% der Anteile, ich null, um dann alle Optionen zu haben, später in eine GmbH überführen oder auch dann entsprechend dann nach 10
Jahren. Mega schlau, ne? Das ist quasi die Grundlage, wer das noch nicht weiß, ob er mal in eine GmbH will. Genau. Von so kommt man dann sehr gut in eine GmbH rüber, ohne zu viel Steuern zu bezahlen. Ja.
Und jetzt muss ich dann sagen, die Wohnung in St. Georgen, die habe ich dann gekauft, einfach mit dem Hintergrund, dahin zu fahren. Auch ich wusste noch nicht, wo der Notar ist, welchen wir da wählen, nach Villingen-Schwenningen rüberfahren, 1,5 Stunden. Jetzt mit meiner Frau da immer hinzufahren, und wir hatten dann noch ein Kind, das war 1,5 Jahre alt, das dem ist dann immer übel geworden im Auto. Das wollte ich einfach nicht zumuten, und haben wir eigentlich gesagt, dann kaufe ich die jetzt, die Wohnung in St. Georgen. Ach so, die zweite Wohnung hatte ich vergessen, die in Lahr, die hat auch meine Frau gekauft, und die vierte auch meine Frau. Mhm. Also wir können dann auch Ehegartenschaukel dann irgendwann mal machen. Aber die Wohnung in St. Georgen, die gehört jetzt mir. Und da ist natürlich die, da bin ich voll in der Progression drin. Das heißt, da habe ich natürlich den Spitzensteuersatz dann, den ich da zu entrichten habe. Auf der anderen Seite kann ich ja auch die Immocation, den Kurs da ansetzen, und wäre auch ein Gedanke, die Wohnung wieder zu verkaufen, auch zeitnah. Und selbst hätte ich dann, wenn ich dann 40.000 Euro Gewinn machen würde, hätte ich dann dort, wäre die Steuerlast nicht ganz so hoch, weil ich einen Haufen auch an Werbungskosten da habe. Jetzt, wir waren ja ungefähr bei 8% Mietrendite bei dem Objekt. Ich habe aber auch mit dem Mieter gesprochen, weil er jetzt eine Miete von 5,40 Euro hatte, und er hatte den ein oder anderen Wunsch, den ich damals bei der Besichtigung schon mitgenommen hatte und auch schon bei der Finanzierung im Hinterkopf hatte. Er wollte, also es ist, ein Teil der Fenster von der Wohnung wurde erneuert, und da waren zwei Fenster im Wohnzimmer, die wurden da noch nicht erneuert. Er hat eine Elektroheizung, also eine Infrarotheizung ist da drin, mit der er nicht so ganz klarkommt. Das heißt, er arbeitet mit Heizlüftern eigentlich. Jetzt energetisch nicht das Tollste. Und da wünscht er sich natürlich ein dichtes Fenster. Und ich habe mit ihm dann gesprochen, eben hinsichtlich der Miete. Und er hatte gesagt, ich habe ihn dann natürlich gefragt, was er sich denn wünscht im Gegenzug. Und er hat gesagt, das mit dem Fenster. Dann war noch eine Tür, die da fehlt, vom Hausflur in Wohnzimmer. Da war keine drin. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich da eine rein. Ja, aber wenn die dann aufgeht nach innen, dann hat er seinen Tisch dahinter stehen. Könnte ich nicht so eine Faltschiebetür da reinmachen? Dann habe ich gesagt, ja klar, da kümmere ich mich auch drum. Und ich konnte dann die Miete jetzt von 235 auf 310 Euro Kaltmiete anheben, was exakt dem 7,50 Euro circa entspricht, was auch im Moment so der durchschnittliche Mietspiegel ist. Und da bin ich dann bei über 10% Mietrendite auf der Wohnung. Und da kann ich es jetzt auch natürlich, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe das in St. Georgen, ist jetzt nicht Zentralmetropolregion, aber selbst wenn ich das jetzt mit an den Kapitalanleger für 4,5-5% Mietrendite verkaufe, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend, auch die Wohnung wieder zu verkaufen, um wieder genug Eigenkapital für den nächsten Deal zu haben. Ja, der dann halt ein Stück weit größer ist oder ja. Die Bank hat mir auch gesagt, dass jetzt die nächsten Immobilien, dass ich das Eigenkapital, also auf jeden Fall keine 110% Finanzierung mehr machen soll, gerade auch wenn es in Richtung Mehrfamilienhäuser geht. Sie hat natürlich auch gesehen, dass ich bisher sehr gut eingekauft hat. Die dürfen es natürlich aufgrund der Niederswertprinzip irgendwo halt nicht in einen höheren Preis ansetzen, sondern halt irgendwo in ihre Bewertung das nehmen, wo ich es einkaufe. Weshalb ich auch darüber nachdenke, jetzt mit einer anderen Bank weiterzumachen. Die kennen ja die Kaufpreise nicht. Ja, die sehen nur, das sind meine Restschulden, das sind meine Mieten. Das heißt, die sehen den Wert von den Eigentumswohnungen und den Häusern vielleicht auch mittlerweile dann ganz anders. Und da bin ich dann nicht so, ich sag mal, überschuldet, wie ich bei meiner Bank, mit der ich jetzt alles finanziert habe, dastehe. Das ist auch noch ein nächstes Projekt, wo ich noch vorhabe, jetzt auf die nächste Bank dazu zu gehen.
Ja. Dann lass uns gleich mal jetzt ein Portfolio in Summe kurz anschauen, ein bisschen in Zukunft blicken.
Ich würde schnell noch auf die letzte Wohnung kurz eingehen. Das ist diese eine Fünfzimmerwohnung, die über zwei Grundbücher, also drei- und Zweizimmerwohnungen, die wurde aber zusammengelegt. Die habe ich als von der Maklerin auch mitbekommen, hatte ich von der Lara-Wohnung, als ich da den Notartermin hatte, habe ich gefragt, was sie noch so hatte, hat sie mir die Wohnung in Offenburg, das ist jetzt direkt in Offenburg, in der Nähe zur Uni, zur FH, hat sie mir nochmal präsentiert. Ich hatte sie aber schon im Internet gesehen. War nicht ganz so spannend. Und ich konnte dann aber mit einem Angebot sie deutlich günstiger kaufen. Da ist auch noch eine Garage dabei. Also die Eckdaten sind 120 Quadratmeter auf 315.000 Euro, wo ich jetzt ja am Ende dann kaufen konnte auch. Wenn ich jetzt die Garage abziehe, dann sind wir irgendwo bei 300.000 auf 120 Quadratmeter. Ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Das Ding hat aber seinen Charme, dass man es aufteilen kann und als zwei Wohnungen auch nutzen kann. Der Zustand der Wohnung ist auch sehr gut, also sehr hochwertig alles mit Echtholzparkett und so weiter. Also haben da sehr viel Wert drauf gelegt. Was ich da jetzt gerade hinter mir habe, ist auch eine Renovierung und eine Möblierung zu einer Fünfer-WG, wo ich jetzt in Summe Mietannahmen mit der Garage von 1.740 Euro.
Machst du Einzelmietverträge für die Fünfer-WG oder hast du einen?
Nein, ich mache Einzel. Also okay. Da teste ich mich jetzt gerade aus.
Ja.
Also ich habe gerade die Fünfer-WG als auch eine Dreier-WG in dem ersten Mehrfamilienhaus. Also ich habe WG-Stress gerade hinter mir. oder ich stecke gerade noch mittendrin. Die zum 1.12. sind dann alle Zimmer vermietet. Und die Wohnung hat dann eine Rendite von 6,6% in der möblierten WG-Vermietung. Ist jetzt nicht ganz so der Burner. Aber
weil du hättest gern mehr Rendite?
Weil man muss ja eigentlich mit dem rechnen, dass das eine Sondervermietung ist.
Ja.
Und man hätte ja gern eher 6% auf der Normalvermietung. Aber weil es halt in Offenburg ist, Offenburg hat dann 50.000 plus Einwohner, die Nähe zur FH, denke ich auch, dass ich da langfristig eine WG-Vermietung machen kann. Oder dann, wenn ich es dann wieder eventuell verkaufen will, irgendwann auch das Aufteilen in Zwei-Zimmer-Wohnung und eine Dreizimmerwohnung, weil alles da ist. Die Grundbücher sind da, die Elektroverteilung ist da. Also das kann man mit ganz wenig Aufwand dann auch wieder entsprechend aufteilen. Das war auch mein ursprünglicher Gedanke. Ich wollte eigentlich die größere Wohnung, es waren dann 80 Quadratmeter und die andere dann irgendwie gute 30 oder fast 40. Ich wollte eigentlich die 80 Quadratmeter wieder zu einem deutlich höheren Preis wieder verkaufen und somit, ich sag mal, die 40 Quadratmeter Wohnung halbwegs geschenkt haben. Ja. ich habe mich dann umentschieden, einfach vom Aufwand her ist es für mich jetzt einfacher, die zu vermieten. Natürlich jetzt kurzen Stress, aber jetzt der Cashflow, der dann daraus kommt, das sind knapp 500 Euro nach Rücklagen und so weiter, ist dann schon auch betrachtlich. Aber natürlich hier mit der Sondervermietung. Ne? Aber es war jetzt quadratmetertechnisch, quadratmeterpreistechnisch nicht der beste Deal. Aber ja, ich bin froh drum, weil das Objekt einem sehr viele Möglichkeiten bietet.
Also du, ist Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast. Ziehst alle Register. Du hast eine normale Vermietung, du hast eine möblierte Vermietung, du hast eine WG-Vermietung, du machst dir mit den Banken sehr strategisch Gedanken. Du machst dir Gedanken bereits über deine steuerliche Optimierung. Auch das ist was ich krass finde, dass du das schon so aufgesetzt hast, dass du es auch in GmbH gleich überführen kannst. Ne?
Ja, man lernt es ja auch in der Masterclass.
Ja, naja, ja, gut, aber man muss auch tun, weil das ist jetzt meine Killerfrage, die wahrscheinlich ganz vielen unter den Nägeln brennt, vor allem auch Müttern oder Vätern. Also ich habe eine Tochter. Zeitmanagement ist meine größte Challenge. Wie läuft das ab bei dir? Ihr habt vier Kinder. Klar, deine Frau wird sich wahrscheinlich so ein bisschen hauptsächlich kümmern, wenn du sagst, sie ist zu Hause. Du hast auch noch einen Hauptjob. Hast du eine Routine? Wie stehst du morgens auf? Wann kriegen die Immobilien die Zeit? Wie läuft das ab?
Also zuerst möchte ich natürlich lobend meine Frau erwähnen hier, die mir wirklich toll den Rücken frei hält mit den Kindern und mir auch sonst eine große Unterstützung ist, gerade bei der Akquise von Immobilien, der Suche, als aber auch bei der Administration. Und
also ich hatte mir zu Beginn angewöhnt, nochmal früher aufzustehen, also ich sag mal 5:30, 6:00, sonst bin ich...
Stellst einen Wecker dann.
Ja, tendenziell erst 7:00 auf, je nachdem, ob ich Homeoffice hatte, ob ich Kundentermine hatte, ob ich ins Büro fahren. Also das ist jetzt, kann man jetzt eigentlich schlecht über einen Kamm scheren. Ja. Zeitmanagement, also es ist im Moment jetzt mit den 7 WG-Zimmern, ja, also da, oder 8 sind es, Entschuldigung, das steigt uns ein bisschen zu Kopf, ist auch echt zu viel im Moment, muss ich echt sagen. Ich bin da ziemlich am Knapsen und habe auch die Akquise komplett eingestellt. Das heißt, ich habe auch alle Suchaufträge eingestellt, mache da nichts mehr. Also,
na gut, du hast jetzt auch 10 Einheiten, sonst, oder?
Ja, natürlich.
In ein paar Monaten.
Ja, also ich sag mal zwischen April und August liegt jetzt nicht so die lange Zeit und das war dann schon sehr intensiv. Bis jetzt ist es auch intensiv. Ich schätze aber ein, dass jetzt zum 1.12., wenn alle Wohnungen dann vermietet sind, das ist dann eine ruhigere Phase. Dann will ich auch erstmal cool down machen nach dem Stress. Und ich denke, Zeitmanagement, also das ist, man muss schon sagen, ist schon chaotisch, natürlich mit 4 Kindern, ja. Dann hat man ja auch den Lockdown, ja, der uns ja auch begleitet hat. Wir haben Kinder gehabt in der Lockdown-Zeit, die waren der 1. und 2. Klasse, das muss man sich auch mal vorstellen.
Homeschool.
Einem Kindergarten und noch ein Kleinkind, ja. Und da geht meine Frau total auf den Zahnfleisch, ja, natürlich. Und auch wenn ich Homeoffice habe, dann habe ich meistens einen neben mir sitzen, wo ich dann die Hausaufgabenbetreuung mache, irgendwo ein Stück weit auch mit, weil wie soll man das alleine schaffen, ne? Der eine will mit einem spielen, die andere muss gewickelt werden und dann sollte man noch 2 Schüler gleichzeitig irgendwo die Hausaufgaben erklären aus unterschiedlichen Klassen. Also ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Gott sei Dank haben wir die Schwiegereltern und die Paten und die Tante von meiner Frau nebendran und hintendran wohnen, hinterm Haus, die dann auch eine große Hilfe sind. Aber Thema Immobilien, ich schnitz mir die Zeit da eigentlich aus den Rippen. Also Thema Sport ist bei mir absolut hinten angestanden. Ich habe ein Rennrad, das habe ich nicht einmal dieses Jahr rausgeholt. Das kann natürlich so nicht weitergehen. Ja, also ich mache dann viel, wenn die Kinder dann eben ins Bett gehen nach 8 oder nach 8:30 und dann morgens halt auch, wo ich mir dann die Zeit einfach nehme für die Immobilien. Aber das ist jetzt nichts, was man auf die Dauer irgendwie machen könnte. Das muss weniger werden. Aber ich wusste, es ist geballt. Die Möglichkeiten von den Wohnungen waren da, die Deals waren da und die habe ich jetzt ergriffen. Ist natürlich auch eine Lernkurve, da jetzt vielleicht in Zukunft oder in Zukunft mehr auf sich zu machen. Ja, und man muss auch lernen abzugeben. Ja, ich weiß auch, dass ich über kurz oder lang eine WG-Verwaltung haben muss und auch vielleicht eine Sonderverwaltung für die Wohnung, die einfach viel Organisatorisches auch einfach abnimmt. Aber das ist dann so der nächste Schritt.
Ja. Vielleicht kannst du auch mit einem virtuellen Assistenten, einer virtuellen Assistenz oder so arbeiten, ne? Das machen wir ja auch ganz gerne, die erstmal nichts von Immobilien verstehen, aber die einfach für einen auch Dinge wegarbeiten können, nur so am Rande, ne?
Ja,
und
ja.
Jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich erleichtert, wenn du jetzt gesagt hättest, nö, das ist alles kein Chaos, das ist alles geordnet, dann hätte ich nochmal mein Zeitmanagement überarbeitet, aber ja, und wahrscheinlich ist tatsächlich das super interessantes Learning, dass du auch sagst, jetzt mal ein bisschen langsamer, und ich finde es auch wichtig, sich dann wirklich nicht zu überheben, weil also das ist eine Phase, ich finde es ist richtig, richtig wichtig und gut, jetzt voll ranzuklotzen, weil du sagst, jetzt habe ich hier Momentum, jetzt sind hier Dinge da, jetzt gab es gute Möglichkeiten, die wollte ich ergreifen und ich kann die gerade anschieben. Das kann man sicherlich auch noch ein bisschen länger machen, aber wir machen es ja nicht fürs Geld, wir machen es ja für die Zeit. Am Ende.
Genau, ne? Genau, und,
richtig. Lass uns mal kurz so ein Mini quasi Portfolio-Überblick. Also du hast für ungefähr 1 Million Immobilien. Das sehe ich hier, wenn ich es ganz grob zusammen addiere.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich schätze mal, du hast dann 70.000 Euro Mieteinnahmen. Könnte das hinkommen im Jahr?
Habe ich noch gar nicht so überschlagen. Entschuldigung.
Nee, kein Problem. Aber würde ich jetzt also mal aus den Renditen raus irgendwie ungefähr schätzen. Ne?
Ja.
Du hast Bankraten von 3,5%, eher ein bisschen über der Million finanziert. Also du wirst so 40.000 Euro Bankrate haben im Jahr, könnte sein.
Ja. Es kommt auf einen.
Okay, und genau, im Moment, darauf will ich erstmal hinaus, sagst du auch jetzt, das, was dazwischen ist, ist in Verwaltungskosten, du ziehst es nicht raus zum Leben.
Ja.
Ihr müsst eben, ja, ihr seid steueroptimiert, aber auf die eine Wohnung zum Beispiel musst du wahrscheinlich ganz ordentlich dann Steuern zahlen über die Jahre. Genau, kann man das so zusammenfassen?
Also ich rechne das ein Stück weit im Brutto einfach, den Cashflow Brutto. Und wenn ich die Einheiten dann zusammenzähle, bin ich bei 750 Euro positiver Cashflow im Monat.
Vor Steuern brutto.
Vor Steuern,
genau. Also wie ein zusätzliches Einkommen von 750 Euro brutto im Monat. Ja.
Genau. Wohl wissentlich, dass ich da nichts rausziehen möchte und auch jetzt erstmal starten möchte. Ja, also ich denke, es wäre falsch, da das Geld wieder rauszuziehen und in die nächste Immobilie irgendwo als zu stecken. Also da muss das Wachstum gesund bleiben und ich werde auch über jetzt mir Gedanken machen, ob ich vielleicht die ein oder andere Wohnung, ich denke mal jetzt erstmal eine, wieder verkaufe, um dann nochmal ein bisschen mehr finanziellen Spielraum zu haben, auch für die nächste Akquise, wenn sie dann kommt. Also das nächste Objekt ist auch schon da. Also die Maklerin, wo ich schon 2 Objekte jetzt gekauft habe, die hat mich auch schon angefragt. Sie kriegt da gerade was rein, ob ich denn nicht Lust hätte, wenn sie das erste Mal dieses Mehrfamilienhaus anschaut, auch mir das anzuschauen, zeitgleich mit dem Verkäufer dann da durchzugehen. Und dann habe ich nur gedacht, oh, Jackpot. Ja, hört sich auch ganz gut an.
Die Besichtigung vor der Erstbesichtigung, ja.
So ist es, ja. Also es hört sich auch so ganz gut an. Werde ich natürlich auch wahrnehmen, das Angebot. Aber ja, das muss am Ende dann passen. Es liegt auch noch in der Zukunft, das in den nächsten Wochen, wo das ansteht. Aber es freut mich, dass ich jetzt bei einer Maklerin da so schon einen tiefen Steinbrett im Brett hatte, dass solche Möglichkeiten jetzt auch auf einen zukommen.
Deswegen wird es ja auch immer leichter, wenn man tiefer vernetzt ist mit Maklern, mit Banken, mit allem Möglichen, da wird es dann immer leichter, ja. Und du hast offensichtlich so, du bist schon an einem Punkt, bei dir gefühlt alles im Zeitraffer, wenn ich mir vorstelle, dass wir reden über ein paar Monate, die eigentlich nur vergangen sind, aber du bist jetzt schon am Punkt angekommen, wo du auch sagst, ich möchte weiter wachsen und was ja also der Stefan und ich noch ganz, also für uns noch gar nicht akzeptiert haben, was aber die meisten Investoren auch sagen ist, hey, ich hätte viel schneller wachsen können, wenn ich mal zwischendrin verkauft hätte. Also wir wollen einfach nicht verkaufen, weil wir sagen, wir bauen uns einen Bestand auf und das soll rauskommen, aber das ist tatsächlich, wenn man sich das überlegt und durchrechnet, das führt natürlich zu mehr Arbeit, das muss man auch klar sein, aber wenn du jetzt natürlich von diesen gehobenen Werten, gerade haben wir ja ein paar Projekte durchgesprochen, wo du auch schon wirklich jetzt bereits Werte gehoben hast, wenn du da natürlich ein paar Zehntausende Euro Eigenkapital generieren kannst, bringt dich das in die Position für wieder nächst bessere und größere Projekte.
Genau, ja, das stimmt.
Okay, die wenn wir jetzt mal, also ich finde es ja ganz wichtig an dem Punkt, wo du bist, jetzt sagst du 750 Euro Brutto-Cashflow, das ist jetzt ja quasi, steht auf maximal wackeligen Beinen, könnte man niemals rausziehen. Wahrscheinlich geben die Wohnungen über die Dauer sogar noch ein gutes Stück mehr her. Lass das mal irgendwann 1.000 Euro, 1.200 Euro, ja, wenn du die ganzen auf Marktmieten bist und so, dann im Brutto-Cashflow, den man dann auch noch nicht rausziehen kann. Aber es ist ja dann absehbar, dass du mit 45, 50 Jahren, also ihr als Familie auch oder ihr als Paar, deine Frau und du dann, natürlich alle Optionen auf der Hand habt, was ihr dann macht. Und das finde ich halt das Geile. Also die könnt ihr dann sagen, so jetzt noch weiter wachsen oder jetzt dann tatsächlich mal was rausziehen. GmbH, ich gehört, ist schon gegründet, weil es einen größeren Deal gab, der kam dann nicht, oder? Vielleicht zum Schluss noch.
Also das war auch so ein Thema Nischenakquise. Jetzt ist ja so, dass eBay Kleinanzeigen hat ja vielleicht auch mal die Schwäche oder auch das Gute, dass wenn man was inseriert, den Standort, ich glaube, den es einen vorschlägt, ist der Standort, wo man gerade sein Laptop aufklappt. Zumindest habe ich das Gefühl. Da gab es einen Verkäufer, der hat ein Dreierwohnungspaket im Raum Lörrach verkauft. Also Raum Lörrach gehört auch zu meinem Jagdgebiet, weil meine Arbeitsstelle dort direkt hinter der Grenze ist bei Basel.
Wir reden jetzt gleich über ein 18-Parteien-Haus, ne?
Das ist die genau. Genau. Über Umwegen kommen wir dahin. Der hat drei Wohnungen inseriert und aber mit dem Standort auf eBay Kleinanzeigen Offenburg, obwohl er ob die Wohnungen in der Nähe von Lörrach waren. Und dann habe ich ihn kontaktiert, weil die Eckdaten fertiger 5% oder ein bisschen mehr als 5% hatte ich ihn kontaktiert und dann hat sich herausgestellt, der Mann ist 79, hat Leukämie im Endstadium und hat keine hohe Lebenserwartung mehr, Entschuldigung. Und die Therapie schlägt nicht an und er hat ein sehr großes Immobilienvermögen. Ist also Vollzeit-Investor und hat seine Objekte auch in einer vermögensverwaltenden GmbH. Und da hat er nicht nur diese drei Wohnungen gehabt, sondern noch diverse weitere Wohnungen. Eins und auch Häuser. Und eines der Objekte ist ein 18-Parteien-Haus in Aachen gewesen. Aachen ist leicht nördlich von Offenburg. Ist auch eine Stadt mit, ich weiß jetzt nicht genau, 20.000, 25.000 Einwohner ungefähr. Und das Thema ist halt, und das Ding ist ein fertiger 10%er gewesen. Das Thema ist, da ist ein 25% Gewerbe drin. Das ist ein Sushi-Laden, der auch die Covid-Zeit dank Sushi2Go, Sushi-Platten2Go sehr gut überstanden hat. Und dann 17 kleine Apartments, aber Mini-Apartments. Also es war früher mal ein Hotel und dann hat er das, ich sag mal Anfang der 2006, 2008 irgendwie abgeändert auf kleine Wohnungen und hat das, weil die Brandschutzauflagen vom Hotel hätten ihn, keine Ahnung, welche Maßnahmen bedeutet, dann hat er es in Wohnraum abgeändert und dann war das jetzt am Ende fertiger 10%er. Ich habe mit ihm auch ein Verkäuferdarlehen ausgemacht, also in Summe waren das 800.000 hätte das Objekt kosten sollen, 200.000 hätte er mir als Verkäuferdarlehen gegeben, die Bank hätte 600.000 finanziert und die Bruttomieteinnahmen waren eben die knapp 80.000. Hatte ich das Wohnungspaket, das hatte ich dann an einen befreundeten Investor von der Immocation Masterclass weitergegeben. Der steht da kurz vorm Abschluss im Moment mit dem Wohnungspaket in Lörrach und ich habe mich dann um das Objekt in Aachen gekümmert. Wusste auch, dass 70 oder knapp 80.000 Euro Mietannahmen will ich nicht privat versteuern. In dem Zug habe ich dann auf die Schnelle erst ein Holding gegründet und dann die vermögensverwaltende GmbH da unten drunter. Jetzt war das aber so, also der zu dem Zeitraum war das, also den WG-Vermietungsstress, den ich heute habe, war da noch gar nicht so absehbar, weil die Immobilien gerade erst am Notar gekauft wurden, also die letzten zwei Wohnungen, und da der Aufwand auch noch nicht so da war. Gott sei Dank, muss ich sagen, bin ich dann am Ende abgesprungen und habe den Deal da nicht gemacht. Also ich war da in der Pool Position und er hat mir die Pool Position auch freigehalten. Am Ende habe ich es nicht gemacht, weil es einfach, ich habe bei der zweiten Besichtigung hatte ich auch das Mieterklientel kennengelernt, noch die ein oder andere Ding an dem Gebäude ist mir negativ aufgefallen. Man muss sagen, das war zweigeteilt, ein Altbau aus 1760 und ein Neubau aus 1985, sage ich jetzt. Das Mietklientel war schwierig, teilweise Schimmel in den Wohnungen, wie man es halt so hört. Ich denke, alles machbare Sachen, aber da muss ich zwei Jahre weiter sein, dass ich mir sowas zutraue. Am Ende hat meine Frau mir auch die rote Karte gezeigt. Ich habe ihr dann die Bilder gezeigt von der Besichtigung. Sie hat gesagt, Jan, also das kannst du alleine machen. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, dann lasse ich es. Weil, ja.
Finde ich ganz toll. Aber man muss echt aufpassen auch.
Ja, das wäre im Nachhinein, also hätte ich es bitter bereut, muss ich sagen jetzt, weil der Aufwand, manchmal kommen die Peaks, die man da hat, und wenn man die Strukturen noch nicht hinter hat, die diese Peaks abfangen, da kann das wehtun. Und auch, ich hätte meine Familie jetzt, die ist jetzt schon ein Stück weit, ich muss ja sagen, vernachlässigt, was ich jetzt hoffentlich auch wieder aufholen werde ab Anfang Dezember. Und ich wollte mir nicht ausmalen, wie das dann jetzt mit einem 18-Parteien-Haus jetzt am Ende gewesen wäre. Und da war auch der richtige Schritt, das abzusagen. Aber die Struktur steht, ist da und die wartet auf die nächste Möglichkeit. tut mir jetzt nicht weh, dass er da ist. Und da ich ja weitermachen möchte, natürlich jetzt nicht in der Geschwindigkeit, wie ihr es vielleicht gerade macht mit Co-Investoren, aber ich sag mal peu à peu, ich habe ja meine Ziele von nächstem Jahr, dieses Jahr schon erreicht. Von dem her bin ich auch nicht in Zugzwang.
Also ich glaube, das ist eine ganz reife Entscheidung und ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz, ganz großes Risiko. Man kann alles lösen oder man kann das Allermeiste bei Immobilien lösen in den Projekten drin. Was nicht zu lösen ist, ist der eigene Zeiteinsatz, wenn man gerade angefangen hat, du bist in Jahr 1 deiner Investorenkarriere. Genau. Man braucht Strukturen, irgendwann gehen Dinge viel, viel leichter von der Hand. Man kann irgendwann sehr viel größere Sachen machen. Ich kenne Leute, die können solche Projekte machen, indem sie zwei WhatsApp-Nachrichten schicken, weil sie einfach Strukturen haben, so ungefähr, ne? Also ein bisschen übertrieben formuliert. Aber da darf man sich nicht selber in die Tasche lügen, weil das Schlimmste, was passieren kann, wenn du in eine massive Überforderung kommst, du eben wirklich über Jahre deine Familie vernachlässigst, wenn du irgendwann unzufrieden wirst, weil du merkst, ich lebe eigentlich nur noch darum, diese Objekte zu entwickeln, und dann ist genau das Gegenteil. Du hast mir gesagt hier, eine Immobilie muss freier machen und nicht gefangener. Ne?
Genau.
Das war hier so ein bisschen der Leitsatz für dich und das trifft für mich auf den Punkt.
Ne? Ja, allerdings. Und ich habe jetzt auch alles Mögliche probiert oder schon durchgemacht. Einmal WG-Vermietung jetzt, dann die möblierte Vermietung mit der Einwohnung. Ich habe eigentlich von allem jetzt irgendwo was gemacht und außer jetzt ein Flip noch nicht. Das wird das nächste dann, ein Fix und Flip, einfach auch um Eigenkapital zu generieren oder jetzt auch den Verkauf von der einen Wohnung vielleicht. Und dann ich auch als Learning daraus, denke ich mal, hinsichtlich dem Zeiteinsatz, würde ich das Möblieren und WG vermieten versuchen, da irgendwie schlanker zu gestalten. Dass ich meine, man kann auch eine WG unmöbliert vermieten oder da werde ich einiges anders machen jetzt bei den nächsten Immobilien dann.
Jan, vielen herzlichen Dank für diese sehr inspirierende und coole und ja brandaktuelle und noch ganz junge Geschichte. Ich bin gespannt, was noch alles kommt und freue mich, das auch dann mitzubekommen. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Marco.